Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein Leben. Ich danke dir für deinen Geist. Ich danke dir für deine Herrlichkeit, für deine große Liebe. Sprich du zu uns jetzt durch dein Wort, durch Markus, was er uns zu sagen hat. Mach du ihn ganz ruhig und gebrauche du ihn. Danke, Herr Jesus. Amen.
Amen. Danke. Schön, dass ihr alle da seid, dass wir zusammen den Moment, vielen Dank Hans-Jürgen, ich fand es stark, wo wir zusammen gestanden sind und uns eins gemacht haben und das einfach auch mit den Händen symbolisiert haben. Danke für den Lobpreis. Lobpreis war Grund, wurde ja schon das Evangelium verkündigt. Und auch letzte Woche hat der Tobi, manchmal ging es mir zwischendrin fast ein bisschen schlecht geworden. Aber nicht, weil er schlecht gepredigt hat, sondern weil der Tobi das so fast ja wie ein Doktor, der operiert, der Schnitt für Schnitt vornimmt und wirklich akkurat immer in die Tiefe geht, genau ins Richtige und uns das gezeigt hat, was es heißt, Geißelung, was es heißt, ans Kreuz genagelt zu werden. Boah, ich fand es sehr gut, Tobi, vielen Dank. Das gibt mir jetzt eigentlich auch ein bisschen die Freiheit, die Predigt so zu gestalten, wie ich es aufs Herz gekriegt habe. Und als ich anfing, ich bete zuerst noch. Lass mich noch beten für die Predigt für uns. Ich danke dir, Herr, für die Zeit, die wir jetzt zusammen haben. Und ich möchte sie dir anbefehlen. Nicht ich bin der, der etwas zu sagen hat, sondern ich will das aussprechen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Ich will das sagen, was du der Gemeinde, deiner geliebten Braut, mitgeben möchtest in diesen Tag. Ich möchte dich bitten, dass du die bedrückt sind, die vielleicht auch Angst haben vor den Tagen, die kommen, vor den Begegnungen mit den Geschwistern, mit den Eltern, vor dem vielleicht lächerlich machen, vor dem, dass es manchmal gar nicht so ist, wie man sich so vorstellt, so eine Gemeinschaft in der Familie. Und doch ist da so viel Missmut und Missgefallen und auch Misstrauen da. Da bitte ich dich, dass du jetzt in unsere Herzen einkehrst und dass du da Ruhe verschaffst, dass wir einfach diesen Weg gehen, den wir gehen dürfen, diese freien Tage genießen dürfen und nicht bestürzt oder belastet sind, sondern dass wir uns einlassen auf dich, großer Gott, dass wir uns es sagen lassen, dass du uns liebst, dass wir es wert sind, dass wir wertvoll und geachtet sind in deinen Augen. So segne diesen Gottesdienst und leite uns. Amen. Als ich anfing, mich damit auseinanderzusetzen, was ich predigen soll oder mal den Bibeltext gelesen habe, da habe ich am Anfang so ein Bild gekriegt. Es war wirklich so, dass ich mich so sah, wie ich jetzt stehe. Ich habe drei Gläser vor mir, die sind leer. Und ein besonderes Glas. Und eigentlich sieht mein Verstand, Markus, das ist jetzt doof, was du jetzt machst. Das passt nicht. Das hat eigentlich nichts zu tun mit dem, was du jetzt predigst. Aber doch habe ich es auf dem Herzen und bin bedrängt, es zu tun. Und vielleicht, und ich hoffe, dass es für euch vielleicht ein Bild ist, mit dem ihr was anfangen könnt. Ich schenke hier an den drei Gläser Wasser ein. Und in das letzte Glas, dieses Likör-Schnapsglas oder wie auch immer wir das nennen wollen, schütte ich eine andere Flüssigkeit hin, die optisch genau gleich aussieht wie die. Nur was diese Flüssigkeit besteht aus mindestens 40% Alkohol. Und eigentlich habe ich so gedacht, wo ich das Bild gesehen habe und wo ich immer wieder darüber nachgedacht habe, wieso ich das Bild sehe oder was das jetzt zu sagen hat oder was das jetzt eigentlich für mich oder für euch auch zu sagen ist, habe ich gedacht, wir lesen jeden Tag die Bibel. Wir nehmen sie in uns auf. Und es tut uns gut. Es erfrischt uns, es reinigt uns. Und es ist auch wichtig, dass wir Flüssigkeit zu uns nehmen. Bei den Kindern ist das eigentlich, wenn die Durst haben, dann sind sie fast im Verdursten und kommen in den Kühlschrank oder irgendwo und trinken. Bei Alten oder bei uns, bei mir, ich zähle mich auch schon langsam zu den Alten, ist oft so, dass man mittags dann vielleicht irgendwann mal den Kopf wegkriegt und denkt, warum ist denn das so? Und dann fällt es einem ein, ah, ich habe ja gar nichts getrunken. Also muss ich trinken. Und so ist es auch, dass wir jeden Tag neu trinken. Neu das Wort Gottes in uns aufnehmen. Und es uns immer wieder neue Lebenskraft gibt. Uns erfrischt, können wir weitergehen. Dann haben wir wieder Durst und trinken wir weiter. Nächster Tag, wir trinken. Und wie ihr jetzt wahrscheinlich schon langsam merkt, ist das Trinken gut, es ist wichtig. Aber es macht mir jetzt langsam nur noch einen dicken Bauch oder so einen vollen Bauch. Und irgendwann kann es vielleicht sein, dass ich nach einer Predigt schnell aufs Klo muss. Ich weiß es nicht. Aber ich habe dann gedacht, dieses Bibellesen, dieses Wort studieren, dieses uns damit auseinandersetzen, das ist so wichtig. Das gibt uns diesen Lebensmut, diesen Tagesmut auch, wo wir irgendein Wort lesen und es ermutigt uns, es stärkt uns. Aber doch fehlt etwas. Wenn wir nur das Wort lesen und als Wort sehen, dann ist es gut. Es bringt uns zurecht, es korrigiert, es zeigt uns Gottes Wille. Aber was bringt dieses Wort in unseren Alltag? Wo ist in unserem Alltag dieser Moment, wo diese Erkenntnis kommt, boah, das, was du heute Morgen gelesen hast, das ist jetzt dran oder das kommt zur Auswirkung. Und dazu habe ich einfach das als Symbol dabei. Ich trinke dieses Glas jetzt nicht, denn wir wissen, dass wenn wir diesen Alkohol trinken oder wenn ich diesen Alkohol jetzt trinke, 40%, dann ist es im Grund viel weniger wie das da. Aber die Auswirkung in meinem Körper, die ist viel stärker, die ist immens. Und so sehe ich das auch, diese Bitte, wenn wir das Wort Gottes lesen, diese Bitte, komm, Heiliger Geist, in uns und erfülle uns. Und dann kommt eine, ich nenne es einfach mal eine Maschinerie in uns zum Gang, die mit uns im Grund, mit unserem Kraft, mit unserem Gefühl gar nichts zu tun hat. Da kommt etwas Neues in uns in Gang. Das ist wie wenn ich jetzt diese drei Gläser voll gemacht hätte mit diesem Alkohol, dann würde ich hier irgendwann nicht mehr so stehen, wie ich jetzt stehe. Sicher. Und würde auch manchmal, oder denke ich, Dinge sagen, oder es kann auch sein, ich müsste mich übergeben. Es passiert in mir etwas drin, was ich selber nicht steuere. Aber dadurch, dass es nicht, man spricht ja hier auch, da ist Geist drin. Es steht ja einmal in der Bibel, wartet nicht voller Wein, sondern wartet voll Heiligen Geistes. Und dieses Bild will ich euch einfach mitgeben, dass wir den Heiligen Geist in uns aufnehmen, der ist in uns drin. Aber wir dürfen oder sollen ihm auch die Erlaubnis geben, in uns zu wirken. Und dann ist das, was wir hier täglich zu uns nehmen, dann wird es lebendig, dann wird das Wort lebendig. Dann ist es nicht nur ein Buchstabe, sondern dann wird Jesus Christus, dann wird der Geist Jesu Christi und der Geist Gottes in uns Auswirkungen hervorbringe, die wir eigentlich aus eigener Kraft und aus eigenem Verstand nicht tun können. Ich will euch einfach dieses Bild jetzt einfach so mitgeben, weil ich nicht so richtig weiß, warum ich das jetzt euch sage. Aber ich habe es euch einfach weitergegeben, weil ich dachte, es hat mich bedrängt und ich will es euch einfach mitgeben. Vielleicht öffnet es sich nachher noch, ich weiß es nicht. Und so kommen wir heute zu unserem Text, wo der Tobi letzte Woche aufgehört hat. Markus 15, Abvers 33. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie, siehe, er ruft Elia. Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihn zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen von Weitem zu, unter ihnen auch Maria Magdalena und Maria Jakobus des Kleinen und Joses, Mutter und Salome, die, als er in Galiläa war, ihm nachfolgten und ihm dienten, und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgekommen waren. Und als es schon geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Vorsabbat, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der selbst das Reich Gottes erwartete. Und er wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte, und er rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib. Und der kaufte feines Leinentuch, nahm ihn herab, wickelte ihn in das Leinentuch und legte ihn in eine Gruft, die in einen Felsen gehauen war. Und er wälzte einen Stein an die Tür der Gruft. Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josefs, sahen zu, wohin er gelegt wurde. Wie wir es letzte Woche gepredigt oder gehört haben, auf dieser Text, den wir gelesen haben, sehen wir, dass Jesus schon seit der 3. Stunde am Kreuz hing. Also morgens um 9 müsste das sein. Und unser Text setzt ein in der 6. Stunde, also mittags um 12. Und in der 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Ich weiß nicht, wer schon mal eine Sonnenfinsternis erlebt hat. Ich hatte mal, ich weiß nicht, war es 97 oder 98, irgendwo in dem. Da war es dann so, das war jetzt eine Sonnenfinsternis. Hört ihr mich?
Sorry. Jetzt, ja. Okay. Das war wirklich ein göttliches Eingreifen. Es war Finsternis. Es war Dunkelheit. Es war nicht Dunkelheit, dass man sich nicht mehr sehen konnte, aber es war alles betrübt. Wie wenn jetzt hier, wir haben hier dieses Bild vom offenen Grab. Da sehen wir jetzt klar die Farben oder sehen klar, was hier gezeichnet ist. Und dann ist irgendwie, wie Gott sagt, ich lege jetzt Finsternis über diese Welt. Es ist auf einmal alles dunkel, es ist düster und ich merke das oft auch an mir, wenn es sonnige Tage ist und auf einmal kommen dunklere Tage, dass es meinem Gemüt, meinem Innern irgendwie, dass ich ein bisschen schwermütig werde. Schwere Gedanken, Dinge, die sonst irgendwie normal sind, fallen irgendwie schwierig aus. Und es ist auch so, wenn es finster wird, hören die Vögel die Natur auf zu singen. Die hören auf.
Das weiß ich noch genau, wie es in der Sonnenfinsternis damals war. Ich saß noch vor der Schreinerei, wo ich geschafft habe, mit so einem Schmeißerglas in der Hand, dass man, man soll ja nicht reingucken. Und dann wurde es auf einmal dunkel und auf einmal wurde es ruhig. Die Natur erkennt, da ist etwas, was sonst nicht ist. Und ich glaube auch, dass dieser Hauptmann, von dem wir nachher noch reden oder hören, dass dieser Hauptmann das auch gesehen hat. Da ist jetzt irgendwas komisch. Da ist irgendetwas ganz anders. Weil, wenn wir mal seine Soldaten anschauen, letzte Woche haben wir es gehört, die irgendwie, also ich sehe es, die sind irgendwie verrückt gespielt. Die haben verrückt gespielt. Als sie Jesus gesehen haben, da haben die auf einmal eine Dornenkrone, die wurden ganz kreativ, haben eine Dornenkrone gemacht, haben einen Stab gehabt, haben so einen Mantel umgelegt, haben ihn angebetet. Irgendwie sind die total verrückt, haben die verrückt gespielt. Es war schon dieses Lächerlichmachen eines Gefangenen. Und Tobi hat letzte Woche auch diesen Satz gesagt, der hat mich auch beschäftigt. Hätte nicht das Kreuz allein gereicht? Hätte es nicht gereicht? Weil wir sagen immer, Jesus starb am Kreuz für mich, hat sein Blut für mich vergossen. Aber es war nicht nur das Kreuz. Und es ist ja eigentlich auch dieses Wort, das auch in, es steht in Jesaja. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er musste geschlagen, er musste misshandelt werden, weil jeder Verbrecher hat diese Schmähung oder diese brutale Gewalt erdulden müssen. Und auch Jesus, weil er zu den Verbrechern gezählt wurde. Das gehörte zu diesem Erlösungswerk. Die Sünde, die Schuld, die wir tun, die braucht Sühnung. Bei uns in der Heim ist ja oft auch so, oder ich sehe es oft auch in anderen Familien, da ist ganz wichtig, dass wir einen Schuldigen haben. Ja? Wer hat die Tür offen gelassen? Oder wer hat den Kühlschrank offen gelassen? Oder wer hat, was weiß ich, dieses oder jenes getan? Und dann sucht man einen Schuldigen, das ist ganz wichtig. Wir brauchen einen Schuldigen. Und hier haben wir Jesus Christus, der zum Schuldigen gemacht wurde. Und als Jesus so am Kreuz hing, alles über sich ergehen ließ, die Schmähungen, die bestialische, ich habe manchmal auch gedacht, das ist echt wie eine Bestie wird der Mensch, wenn er Macht hat über einen anderen Menschen. Da gibt es keinen Halt mehr, da gibt es nur noch brutale Erniedrigung bis zum bitteren Ende. Und das haben die Soldaten ausgekostet und haben so Jesus auch verunstaltet. Und dann kam dieser Ruf von Jesus auf einmal, es wurde dunkel, die sechste Stunde. Und dann rief Jesus mit lauter Stimme und auch dieses Lautrufen am Kreuz, das ist nicht unbedingt möglich. Ja? Das ist, Tobi hat es gut erklärt, wie da alles zusammensackt, wie man sich aufrichten muss, um da überhaupt Luft zu schnappen. Ja? Und jetzt ruft laut, also es steht hier in Vers 34, in der neunten Stunde, schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani, was übersetzt heißt. Und das lesen wir ja auch im Psalm 22, ab Vers 2 lesen wir das ja auch, dieses prophetische Wort von David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Das ist das, was Jesus am Kreuz ausgerufen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sünde trennt einen Menschen von Gott. Sünde bringt eigentlich nur den Tod mit sich. Sünde bringt Verderben mit sich. Sünde macht dein Leben kaputt. Und deshalb musste Jesus auch kaputt gemacht werden. Ja? Es war nicht nur ein Sterben, es war ein Verrecken, es war ein Misshandeln. Und er trug diese Schuld. Und deshalb konnte Gott, der gerecht ist, der heilig ist, und das lesen wir auch bei Psalm 22 ab Vers 4, da ist eigentlich die Antwort drin, warum Gott Jesus verlassen hat. Mein Gott, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Ein heiliger Gott kann nicht mit Schuld oder Sünde Gemeinschaft haben. Und das ist auch das, was wir in unserem Leben erkennen müssen, dass wir schuldig sind, dass wir Schuld auf uns geladen haben und dass wir, wenn wir zu Gott kommen wollen, wir nicht einfach so reinschauen können, gucken, ja, sondern wenn du Gemeinschaft mit Gott haben willst, wenn du Gott begegnest, dann brauchst du einen Fürsprecher. Dann brauchst du einen, der für dich einsteht, weil du bist verurteilt durch die Erbsünde, durch das, was Adam und Eva taten, durch das, was du jeden Tag tust, bist du verurteilt und du kannst nicht gerecht werden. Und als Jesus diesen Ruf ausgesprochen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dann standen ja so eine Gruppe um ihn herum. Also das Kreuz muss wahrscheinlich schon ein bisschen höher gewesen sein. Und doch war so eine Gruppe mit Menschen, die das beobachtet haben, die sich einfach da auch gelabt haben an diesem Schauspiel, ja? An diesem Sterben von drei Männern. Schauten sie zu und schauten mal zu dem, wie weit ist der und so. Das ist so abartig, wie der Mensch auf einmal wird. Und dann verstehen die auf einmal etwas falsch. Die verstehen, hey, der ruft den Elia. Der ruft den Elia. Und jetzt, dann kommt sogar einer, der einen Schwamm Essig nimmt und gibt ihm zu trinken, damit Jesus wahrscheinlich wieder aufwacht, dass er jetzt zusammen sagt, ich weiß nicht, warum dieser Essig, das ist ja, man spricht auch von saurem Wein. Dann sagen die auf einmal, wartet, vielleicht kommt Elia. Und da habe ich mal geguckt, wie das mit dem Elia ist. Wisst ihr, wer Elia war? Elia war ja ein Prophet im Alten Testament. Bei 1. Könige lesen wir das ja. Und der war einer von zweien, die nicht starben. Elia wurde ja durch diesen Sturmwind, durch diese feurige Pferde und feurigen Wagen, der auf einmal vom Himmel kam, wurde er vom Elisa, der mit ihm ging, getrennt. Und Elia wurde in diesem Sturmwind hinaufgenommen zu Gott. Es gab noch einen anderen, der hieß Henoch, das lesen wir in Genesis, der wurde auch hinweggenommen. Da hieß es auch einfach, Henoch lebte mit Gott und dann später, und er wurde hinweggenommen. Also einer, der auch nicht starb. Und so starb auch Elia nicht, so wie wir sterben werden, wenn nicht Jesus vorher kommt. Und so haben sie auch immer diesen Gedanken, dass Elia, es wird ja auch prophezeit, dass Elia wiederkommt und er wird ja dann aber mit Johannes gleichgesetzt. Johannes, sie fragen ja irgendwann, wer ist Johannes? Ja? Die Jünger fragen das Jesus. Und so sagt er ja auch, Elia, und wenn ihr es annehmen wollt, ist Elia Johannes, der den Weg bereitet. Aber in diesem jüdischen Denken, das einfach da auch herrschte, war es so, dass Elia immer so ein Mittler war. Ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das war so ein bisschen das jüdische Verständnis. Deshalb haben die, als er dieses Eloi schrie, gedacht, hey, wartet, vielleicht kommt Elia. Die haben noch eigentlich, einerseits haben sie Jesus vor sich gehabt, haben gesehen, wie viel Wunder er getan hat. Und viele wussten, wie viel Wunder er getan hat und wie viel er auch und auch selber erlebt habe. Und doch sahen sie nicht Jesus als der kommen soll. Aber sie warteten auf diesen Elia, der irgendwie wieder vom Himmel herabsteigen soll. Aber Elia kam nicht, sondern es kam anders. Und was dann kam, das ist das, was Jesus eigentlich getan hat. Dieses Bild von diesem zerrissenen Vorhang. Der Vorhang, der von oben bis unten gerissen ist. Nicht von unten bis oben, sondern von oben nach unten. Ich habe aber alle Übersetzungen geguckt, alle schreiben von oben bis unten. Und der Vorhang, der muss brutal schwer und massiv gewesen sein. Aber im Grunde ist es egal, wie er aussah. Wichtig ist, Jesus hat den Vorhang durch seinen Opfertod oder Gott hat durch das, dass Jesus diesen Schrei ausstieß, den Vorhang getrennt, zerrissen und diesen Zugang freigeschaffen zu Gott. Aber immer in diesem Denken, dieser Zugang ist jetzt frei. Er ist nicht mehr getrennt. Früher bei den Priestern war das ein kompliziertes Ding, bis der Priester ins Allerheiligste durfte, zu Gott, dem Höchsten. Und es durfte nie ohne Blut geschehen. Und es durfte nie ohne diese Zeremonie geschehen. Aber jetzt war auf einmal eine Trennung da. Es wurde getrennt. Man kann ins Allerheiligste schauen und man kann auch diese Furcht überwinden, ich bin nicht würdig, da hineinzugehen. Weil Jesus Christus, der alles jetzt bezahlt hat, der diese Trennung von Gott erlebte und dann nochmal diesen Schrei ausstieß und verschied. Und in der anderen Evangelie wird es so heißen, er übergab den Geist. Es war eine willentliche Entscheidung von Jesus. Er hätte jederzeit es verhindern können. Aber er wusste, er hat es jetzt vollbracht. Und dann konnte er seinen Geist übergeben. Jesus Christus hat diese Macht. Jesus Christus hat es vollbracht. Es steht auch einmal, er entließ den Geist oder er übergab den Geist. Es war bewusste Übergabe des Lebensgeistes an Gott. Niemand konnte sein Leben von ihm nehmen, es sei denn, dass er es erlaubte. Jesus Christus, haben wir letzte Woche auch gehört, er hätte jederzeit sagen können, jetzt ist gut, jetzt hole ich meine Engel und dann machen sie euch nieder und ich lebe. Aber nein, er hat es zugelassen, weil dieser Weg, der einzigste Weg ist für uns zu erkennen, dass wir mit unserer Kraft, mit unserem Sein nicht die Erlösung erringen können. Und als der Tempel zerriss und Jesus schrie, sehen wir auf einmal diesen Hauptmann, der da dabei stand. Und diese Erkenntnis des Hauptmanns war so stark, dass er das ausrief. Weil das, was er da ausrief, ich glaube nicht, dass die Menschen um ihn herum erkannten, was er da sagt. Oder gedacht haben, was sagt denn der Hauptmann? Aber das wurde ihm so klar, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen, dass er gesagt hat, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Er hat sich sozusagen geoutet. Er hat gesagt, das, was hier passiert ist, das, was mit dieser Farce, mit dieser Verurteilung, das hat er ja alles mitgekriegt. Er weiß ja auch, was gerecht ist und was unrecht ist. Und er hat es gesehen, was Pilatus da, was das für ein Schauspiel eigentlich war. Und dass Jesus überhaupt nicht schuldig war. Er hatte diese Aufgabe gehabt, hey, du musst den Kreuziger und die anderen zwei auch. Und diese Aufgabe hat er bestimmt akribisch und römisch brutal vollzogen. Aber doch war da jetzt dieses Ereignis. Es wurde dunkel, es war dieser Schrei von Jesus. Den Tempelvorhang hatte das Vater wahrscheinlich nicht mitgekriegt, habe, dass der zerrissen wurde. Aber doch war es auf einmal so klar, das, was hier geschieht, ist übernatürlich. Das kann ich nicht mit meinem klaren Verstand annehme, verstehe. Und ich habe erkannt, und dieser Hauptmann hat es erkannt, nicht nur erkannt, er hat es ausgerufen. Dieser Mensch ist wahrhaftig Gottes Sohn. Was noch dazu kam, und das fand ich interessant, dass auf einmal Markus einen Schwenk macht zu den Frauen, ab Vers 40. Es sahen aber auch Frauen von Weitem zu, unter ihnen auch Maria Magdalena und Maria Jakobus des Kleinen und Joses Mutter und Salome. Drei Frauen. Und dann heißt, die, als er in Galiläa war, ihm nachfolgten und ihm dienten und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgekommen waren. Als ich das gelesen habe, habe ich mal zurückgeblättert. Wo waren die Frauen sichtbar in diesen Evangelien? in diesen Kapiteln, wo wir vorher gelesen haben. Uns begegnet eine blutflüssige Frau, die Frau, die alles, die alte Frau, die alte Witwe im Tempel. Und dann kommt, glaube ich, nochmal eine Frau so in unsere Geschichte vor. Aber dass es wirklich beschrieben wird, dass Frauen mit den Jüngern und Jesus gingen, wird nicht groß bei Markus beschrieben. Es gibt eine Stelle in Lukas 8, die Verse 1 bis 3, da wird es ein bisschen mehr beschrieben, wer diese Frauen waren. Und es geschah danach, dass er miteinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte. Und die 12 mit ihm. Und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Hier ist auch diese Maria Magdalena beschrieben. Also diese Maria Magdalena, die hier stand, die um Jesus weinte und trauerte, das war diese Maria, die von 7 Geistern, bösen Geistern befreit wurde. Und noch viele andere Frauen wurden befreit, wurden geheilt. Und auf einmal haben sie diesen Platz verlassen, der ihnen eigentlich, denke ich, von der Gesellschaft zugeordnet war. Vielleicht auch der Ort, wo wir uns manchmal auch sehen. Weißt du, Frau, ob du diesen Platz einnimmst, den Jesus für dich gedacht hat, den Gott für dich denkt? Ich habe mal einen Film gesehen, der hieß Das verborgene Leben von Terrence Malick. Die Geschichte ist die, ein Bauer in den Bergen, verheiratet, 2 Kinder, lebt ein ganz einfaches Leben mit 2 Kindern, einfach und hart. Und wie es so kam, kommt der Krieg auch in dieses Bauerndorf. Und er wird eingezogen in den Kriegsdienst. Erst weigert er sich noch und dann kommt er doch nicht drum, diesen Kriegsdienst oder diese Vorbereitung zum Kriegsdienst zu vollbringen. Und dann weigert er sich. Und dann sagt er einen Satz, der hat mich damals echt umgehauen. Der hat gesagt, ich kann nicht tun, was ich für falsch halte. Und dieser Satz hat er wirklich in diesem Verhör zu diesem, auch einem Hauptmann oder einem von den Soldaten gesagt, ich kann nicht tun, was ich für falsch halte. Und dieser Satz, von diesem Satz ging er nicht mehr weg. Und das hat ihm dann buchstäblich den Kopf gekostet. Und dann habe ich mich gefragt, schon während dem Film, oder ich habe das sogar aufgeschrieben, ich weiß noch, er sagt, ich kann nicht tun, was ich für falsch halte. Und dann habe ich gesagt, doch, ich habe schon oft in meinem Leben, schon viel zu oft das getan, was ich für falsch hielt. Und da möchte ich mal euch fragen, was habt ihr getan, was ihr eigentlich für falsch hieltet? Ihr habt vielleicht diesen Ausspruch getan, nee, das mache ich nicht. Und dann kam auf einmal von außen der Druck, vielleicht vom Ehepartner, von der Familie oder von denen. Und auf einmal hast du etwas getan, was du eigentlich vor dir vorgenommen hast, nee, das mache ich nicht. Und zu oft merken wir dann danach, Mensch, hätte ich doch das getan, was ich gesagt hätte. Und oft ist aber dieser Druck von außen so groß, dass wir dem nachgeben. Wir sind schwach, wir sind läppisch in unserem Denken. Und es kommt nicht so weit, dass wir sagen, das ist mir jetzt egal, ich sehe das als richtig an, ich folge jetzt meinem Gewissen. Ich tue jetzt das, was ich für richtig halte. Auch wenn ihr alles sagt, das ist richtig. Und so sehe ich das bei den Frauen auch. Diese Frauen haben eine Begegnung gehabt mit Jesus. Und die war so prägnant. Die war so natürlich lebensverändert. Maria Magdalena, ich glaube, die musste kurz vorm Durchdrehen sein. Jemand, der von sieben Geistern, bösen Geistern besessen war, die dreht hohl. Und die bringt sich selber ins Unglück und bringt sich selber um zum Schluss. Und da kommt diese Begegnung mit Jesus. Und er heilt sie. Und sie wird frei. Auf einmal ist nicht mehr dieser Druck, diese Angst, dieses Verwirrtsein da, sondern nur noch Ruhe, Stille, Frieden. Und auf einmal ist sie bereit, alles, was sie war, stehen zu lassen und Jesus nachzufolgen. Und das ist auch die Frage bei uns. Bist du so weit gekommen, dass du das sagst, ich folge Jesus nach? Weil ich habe erkannt, er ist mein Held, er ist mein Heiland, er ist mein Retter. Hast du erkannt, dass allein Jesus dich glücklich machen kann? Wenn Jesus, wieso denken wir, dass wir allein glücklich werden können? Und Gott macht da so einen Aufwand mit, dass Jesus kommt, dass er für uns starb, dass er uns das Evangelium predigt. Das geht nicht. Wir schaffen es nicht, als Menschen frei zu werden. Und auch noch, gar noch ein Stück weiter, dass wir erkennen, dass wir abhängig sind von Jesus, weil das, was er in unser Leben tut oder was er schenkt, das ist so vielmal ein Vielfaches besser, wie das, was ich mir so vorgestellt habe in meinem Leben. Und so war es bei den Frauen. Und so sehen wir das auch beim nächsten Mann, der auch irgendwie ein verborgenes Leben geführt hat. Und ein Satz auch in diesem Film, muss ich euch noch sagen, das war so im Nachspann, kam der. Und das hat mich echt berührt. Denn das wachsende Gedeihen der Welt hängt zu gutem Teil von unhistorischen Tatsachen ab. Und dass die Dinge für euch und für mich nicht so schlimm stehen, wie es hätte der Fall sein können, verdanken wir zur Hälfte denen, die ein verborgenes Leben treu gelebt haben und in unbesuchten Gräbern ruhen. Das ist auch dieses Bild. Viele Leben, die sind zu Lebzeiten fad, lau. Erst nach dem Tod kommen manche Dinge ans Licht, die diese Dinge Männer oder Frauen hervorgebracht haben. Und das bringt uns auf einmal ein ganz anderes Bild über sie. Aber doch ist es dran, dich zu fragen, hältst du dich in der Menge auf und fühlst du dich da wohl? Bist du diese graue Maus, dieser sensible junge Mann? Oder ist dran, hervorzutreten, wie die Frauen, wie Maria Magdalena. Maria Magdalena war bis zum Schluss am Kreuz. Wahrscheinlich konnte sie nicht fassen, was sie da sah. Sie hat es erlebt, was Jesus bedeutet, was Leben mit Jesus bedeutet. Und jetzt kommt noch ein anderer dazu. Und das ist der Josef von Arimathea. Und das war ein Ratsherr, der selbst auch das Reich Gottes erwartete. Vers 43. Er war ein Ratsherr. Er war da dabei, als Jesus verurteilt wurde. Es war eine Mehrheitsentscheidung und Jesus wurde verurteilt. Und jetzt, was macht der Josef? Was macht Josef? Es ist Abend, Jesus ist tot und er ging auf einmal, er wagte es, steht da. Er wagte es und ging zu Pilatus. Auf einmal hat er auch etwas gemerkt, ich kann nicht mehr in diesem Schatten leben. Ich kann mich nicht hinter dieser Menge verstecken, weil ich genau eigentlich wusste. Er hat vielleicht, es wird nicht sichtbar, er hat vielleicht nicht in diesen Rat eingestimmt und gesagt, Jesus muss sterben. Aber er war vielleicht ruhig und hat es nicht getan. Er hat dadurch Schuld. Und das ist manchmal auch diese Erkenntnis, du kannst vielleicht da gar nicht dabei sein bei denen, die groß schreien und die eine Verurteilung wollen und es dann auch hervorbringen. Du kannst einfach ruhig sein, daneben stehen. Und doch bist du schuldig, weil du einfach ruhig warst und dabei standst und genau eigentlich gewusst hast, was eigentlich richtig ist. Du kannst da weiterhin leben in diesem Schatten, in diesem Verborgenen. Aber es ist dran, wenn du erkannt hast, mutig Schritte zu gehen. Und so macht es auch Josef. Und Josef begibt sich da auf dünnes Eis. Er macht das, was man eigentlich nicht soll. Ja? Jetzt war doch alles schon geklärt. Ja? Sie haben ihn verurteilt. Die Ratsherren waren alle so einig. Jesus ist tot. Und was macht er jetzt? Eigentlich untergräbt er dieses Urteil. Er geht hin zu Pilatus und sagt, ich möchte gern diesen Leib von Jesus. Was ja auch schon ein sehr mutiger Schritt ist, weil der Leib von einem Gekreuzigten gehört der Römer. aber auch erstmal dieser mutige Schritt und zweitens, dass er sich lächerlich macht oder sich die Blöße gibt, zu sagen, ich habe erkannt, dass Jesus, vielleicht hat er nicht ganz erkannt, dass er Gottes Sohn ist, aber dass er von Gott gesandt ist. Ich glaube, das hat er schon gewusst. Und dass ihn das dann dazu getrieben hat, zu tun, was er tun musste. Und es konnte ihn keiner aufhalten. Nämlich, wenn er da von den anderen Ratsherren jemand gefragt hätte, die hätte ihm gut gerade, bleib ruhig, locker, trink einen Wein, komm, still, leg dich früh ins Bett, morgen ist alles gut. Nee. Josef stand auf, ging zu Pilatus und er gab ihm diesen Leib. Und als der Hauptmann, dann als Pilatus von dem Hauptmann erfuhr, ja, Jesus ist tot, hat sich erst Pilatus natürlich gewundert, weil es so früh war. Normalerweise, man kann bis zu 4 Tage am Kreuz verrecken. Und er starb nach 6 Stunden in einer Art und Weise, wo auch der Hauptmann sagte, dieser war wahrhaft Gottes Sohn. Und Josef von Arimathea kaufte dieses Leinentuch. Und was auch währenddessen geschah, was vielleicht man gar nicht wahrgenommen hat, vom 6. bis zur 9. Stunde war eine Finsternis. Bis zur 9. Stunde. Bis zu der Stunde, wo Jesus starb, als er den Schrei ausstieß, dieser Teppich oder dieser Vorhang zerriss und dann wurde es wieder hell. Es wurde auf einmal wieder hell, die Vögel zwitscherten wieder. Im Grund ging alles wieder so seinen normalen Gang. Und man hätte auch seinen normalen Gang gehen können. Und dieser Josef hätte diesen normalen Gang gehen können. Aber er hat etwas erkannt. Und diese Erkenntnis treibt ihn dazu, zu bitten um Jesus. Diesen letzten Liebesdienst an Jesus zu tun, den er zu Lebzeiten ihm nicht getan hat. Und er bekam ihn. Und da ist dann auch so, Josef von Arimathea konnte Jesus nicht allein vom Kreuz nehmen. Im anderen Evangelium wird noch von einem zweiten Mann gesprochen. Und ich glaube, da waren wiederum Männer dabei. Und das ist dann auch die Frage, in welcher Sache bist du dabei? Vielleicht bist du nicht führend, aber unterstützend. Wo hast du etwas erkannt, das ist gut, da will ich dranbleiben, das unterstütze ich, da stärke ich die Männer, die vorne dran sind. Wo hast du das erkannt und was tust du? Hockst du noch daheim und sagst, ja, die machen das schon recht? Oder sagst du, hey, was ist mein Part? Wo kann ich unterstützen? Wo kann ich Hilfe leisten oder wo kann ich stärken? Und es ist ganz wichtig, dass wir uns diese Fragen stellen. Wir sollen raus aus dem Schatten. Das Schattendasein, das ist für Christen nicht gemacht. Für uns Christen, wir sind mutig, wir sollen Abenteurer sein, abenteuerlustig sein, weil wir oft Schritte tun, die wir nicht ganz abwägen können oder auch nicht erkennen, wohin führt denn das. Aber im Glauben und im Vertrauen und im Heiligen Geist gehen wir einfach voran. Und dann werden wir Dinge sehen und erkennen und tun, die wir mit unserem eigenen Verstand nicht einmal angegangen wären, weil unser Verstand wäre uns da total im Weg gewesen. Und Josef nimmt diesen Leib runter mit seinen Männern, kauft ein Leinentuch, wickelt ihn damit ein, trägt ihn in diese Gruft, in diesen Felsen, der ausgehauen ist, und stellt den Stein davor. Was jetzt wieder kommt zum Abschluss, Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josefs, sahen zu, wohin er gelegt wurde. Eine Frau ging, die Salome fällt jetzt, weiß nicht, wo sie war, aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josefs, die konnte nicht anders, wie so lange dabei zu sein, wo sie denken, da passiert noch was oder da geschieht noch was. Und diese Treue der Maria, dieser Frau, und eigentlich, wenn man die Evangelien liest, diesen verborgenen Leben, das sie führten, dieses verborgene Leben, wo es die Frauen führten, hat dazu gedient, dass Jesus von Stadt zu Stadt gehen konnte, dass die Jünger Versorgung hatte, Ich denke auch die Speisung der 5000, dass dieser Junge mit den 5 Brote und 2 Fische kam, dass vielleicht auch eine Frau gesagt hat, da gibt es da weiter. Die waren immer da, die waren drumherum, die Frauen. Die waren wichtig. Schwierig ist, sie wurden nicht gesehen. Markus sieht sie. Markus, der sonst immer so immer durchrast durch die Evangelien oder durch die Kapitel, der sieht die Frauen, der erkennt oder anerkennt, was sie getan haben. Auch diese Treue bis zum Schluss. Wo waren die Jünger? Wo waren die? Wo war Petrus, wenn ich mit dir sterben müsste? Wir sehen es nicht. Das Kreuz steht uns manchmal im Weg, auf unserem Weg. Und Gott stellt es manchmal bewusst daran, um dich zu fragen, bist du auf dem richtigen Weg? Bist du auf dem Weg des Kreuzes? Bist du auf dem Weg, den ich dir aufs Herz gelegt habe? Denn allein dieser Weg macht dich frei. Wir lernen es von Josef, wir lernen es von Maria Magdalena, die sowas, natürlich kann man sagen, oh, wenn ich sowas Krasses erlebe, dann folge ich auch Jesus nach. Wenn ich das und das, aber nee. Du hast bestimmt in deinem Leben immer wieder, bist an diesen Punkt gekommen, wo du dich entscheiden musst. Was tue ich jetzt? Verberge ich mich oder trete ich auf und sage, was ich wirklich im Herzen habe? Gibt es Preis, wie dieser Hauptmann. Dieser Hauptmann sagt, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Wie kann ein Römer das erkennen? Aber er hat es erkannt, weil er da in dieser Kreuzigung, in dieser Farce dabei war, was da passiert ist und diesem Dunkelheit und diesem Schrei. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Das ist ein Versprechen, das Gott uns gibt. Probier es doch aus. Wenn du Gott nicht kennst oder Gott dir ein bisschen undurchsichtig vorkommt. Wenn du still warst und sagst, Gott, ich traue dir nicht, aber wenn es dich gibt, zeig dich mir. So wird er dir antworten. Und uns oder vielen, die schon so lange Jesus nachfolgen, ruft er auch zu, prüfe dein Leben, prüfe dein gemachtes Nest. Ob nicht dein gemachtes Nest für dich zum Grab wird. Sie denken, ihre Häuser stehen ewig. Oder anderes Wort, sie denken, oder ihre Häuser sind Gräber. Habt ihr das irgendwie nicht kapiert? Ihre Häuser sind Gräber. Aber ich glaube, das ist so. Wir ziehen uns in unsere Häuser zurück. Wir machen es uns bequem. Wir machen es uns heimlich. Was auch wichtig ist, für unsere Kinder, aber irgendwann ist auch ein Punkt erreicht, wo wir vielleicht uns nicht einschotten sollen, sondern vielleicht unsere Häuser öffnen sollen oder hergeben sollen. Wir müssen uns prüfen. Und das Kreuz fordert uns da auf. Und ich glaube auch der Heilige Geist, der in uns wohnt, wenn wir Jesus nachfolgen, wird uns immer wieder an diesen Punkt bringen, an diesen, da was triggern und sagen, hey, beweg dich, tu es doch, wag es mit mir. Und so werden wir auch, glaube ich, hoffe ich, diese Erkenntnis haben der Maria Magdalena und auch diese Furchtlosigkeit vom Josef von Arimathea, dem es dann auf einmal scheißegal war, was seine Brüder im Ratskreis sagen. Er hat es getan, was er für richtig hielt. Und wenn du tust, was du für richtig hält, was du tust, was Gott dir aufs Herz gelegt hast, so frei, so lebendig, was du dich nie gesehen haben. Und das kann ich dir zusprechen. Es ist ein Versprechen und es ist wahr, dass Jesus dein Retter ist und dein Erlöser. Und er wird dein Leben Fülle schenken. Lassen wir uns drauf ein. Denn er hat alles bezahlt, es ist alles getan. Ich kann locker sein, ich bin nicht locker, ich bin ein verkrampfter Mensch. Ja? Aber alles ist getan, Jesus hat alles getan am Kreuz auf Golgatha. Meine Schuld ist weg, Sünde ist weg. Ich kann frei und fröhlich meinen Weg ziehen. Wenn Schuld oder Angst mich anklagt, dann darfst du sagen, das ist nicht von Jesus. Das ist der Teufel, der mich wieder abbringen will. Und der Teufel ist sehr subtil, der ist so richtig eklig. Der macht es so, dass du denkst in deinem Kopf, ah, das ist jetzt wirklich ein sehr kluger Rat. Und wenn Josef von Arimathea nachgedacht hätte, dann hätte er das nicht getan. Weil das hat Auswirkungen gehabt, was er da getan hat. Da hat er schwierige Gespräche dann auch geführt. Aber es war ihm egal, weil er wusste, es ist richtig. Und das allein macht dich lebendig. Und lässt dich auch vielleicht vor deinem Ehepartner oder vor deinen Eltern wieder als Mann oder als Frau dastehen. Und nicht nur einer, der kuscht oder sich unterordnet. Unterordnung ist schon auch wichtig, aber keine Sklaverei oder untertan sein. Es ist in der Ehe auch eine Partnerschaft. Wir fordern uns gegenseitig in unsere Gabe. Sollen wir. So gib uns Gott einfach die Kraft, dass wir das tun. Und ich möchte dafür beten. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du uns aufforderst, Herr, mit dir zu gehen. Und dass dir niemand zu klein ist oder niemand zu groß ist. Dass dir niemand einfach ein Fall ist, der nichts mehr bringt. Du siehst unser Herz, du siehst, was wir können. Du hast so viele Gaben in uns hineingelegt. Wir sind deine geliebten Kinder. Und so bitte ich dich, großer Gott, dass du es uns aufschließt, dass wir in der Ruhe zu dir kommen und du uns zeigen kannst, wo unser Platz ist und wie wir ihn einnehmen sollen. Dass wir dieses Schattendasein verlassen und hervortreten und Männer und Frauen, Kinder, Jugendliche, Alte und Junge sind, die dich ehren und die leben, die aufleben und sich freuen an jedem neuen Tag. Amen.